Etwa einen Kilometer von uns entfernt, mitten in der Eintönigkeit des Kiefernwaldes, lag der wichtigste, aufregendste, geheimnisvollste, verwunschenste Ort der Welt. Ungefähr ein halbes Jahrhundert nach seiner Errichtung hatte nämlich unser einsamer Bahnhof doch noch eine Bestimmung gefunden, wenn auch nicht ganz so, wie sich seine Erbauer das vorgestellt hätten. Die Russen waren bei der Suche nach geeigneten Plätzen für ihre Unmengen von Truppen in der DDR auf dieses einmalige Fleckchen Erde gestoßen. Ein Eisenbahnanschluss mitten im Nichts. Besser ging es nicht. Sie betonierten eine riesige Panzerkaserne in den Märkischen Sand. Als wir in den Bahnhof einzogen, waren die Russen schon seit gut 5 Jahren weg. Die Neugier der Leute aus der Gegend, die das Sperrgebiet nach dem Abzug zum ersten Mal betreten durften, war auch lange verflogen. So wie es damals in Russland aussah und besonders bei der Roten Armee, war dort kein Mantelknopf, kein Wasserhahn und auch kein Fensterscharnier mehr zu holen gewesen. So war bald Gras über die Anlage gewachsen und alles verschwand unter einer grünen, dornigen Decke. Der Stacheldraht, der Beton, die rostigen Eisenstreben und auch die Geschichten, die darin schlummerten. Die Natur holt sich verlorenes Terrain unglaublich schnell zurück, selbst im sandigen Brandenburg. Ich entdeckte den Komplex auf einem Streifzug durch den Wald. Er wuchs praktisch vor meinen Augen aus dem Unterholz, so eine Art märkisches Angkor Wat. Da waren Betonelemente einer Mauer von Wurzeln und Bäumen aus der Flucht geschoben, teils verdreht, teils umgekippt. Dahinter Gras und Gestrüpp. Mein Fuß stieß gegen die Platten eines Postenwegs, auf dem wohl einst Fahrzeuge an der Mauer entlang patrouilliert hatten. Ich kroch durch dunkle, efeu verwucherte Durchgänge, wie Indiana Jones im Tempel des Todes, schlich durch gekachelte Räume, die einmal zur Küche gehört haben mochten, und schließlich in einen großen Saal. Und dort wartete er auf mich, Commander Kolja, Kapitän der galaktischen Eingreifstaffel. Und ich wusste sofort, dass ich einen Freund fürs Leben gefunden hatte. Der Raum war bestimmt ein Speisesaal gewesen, vielleicht auch ein Festsaal, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega groß, die Decke war noch intakt und meine Schritte hallten von Wand zu Wand wie in einer Tropfsteinhöhle. Von der Fensterfront an einer Längsseite waren nur noch Haufen von Glassplittern und verbogenes Eisen übrig. Aber als ich mich zur anderen Seite drehte, blieb mir die Luft weg. Die ganze Wand, ein einziges riesiges Bild, ein Panorama, leuchtend in allen Farben des Regenbogens. Bei genauerem Hinsehen stellte es sich als Mosaik heraus, zusammengesetzt aus Tausenden und Abertausenden kleiner, farbig glänzender Splitter. Ein gutes Dutzend Personen, überlebensgroß, waren da vor einem glutroten Horizont versammelt. Ein braun uniformierter Soldat mit Gewehr und rotem Stern auf seinem Helm. Ein Arbeiter im blauen Overall, der einen Spaten in Händen hielt. Gleich daneben schwang eine Frau mit Kopftuch eine rote Fahne mit Hammer und Sichel. Ihr Gesicht erinnerte mich ein wenig an meine Mutter, wenn sie von den Demos ihrer Jugend erzählte. Auch ein Mann in weißem Kittel mit einem Stethoskop war zu sehen und ein besonders muskulöser im Sporthemd, der eine brennende Fackel hochhielt. Sie alle drängten in die gleiche Richtung, bergauf nach rechts, hin zu einem Ziel, das außerhalb des Bildes liegen musste. Alle, bis auf einen, bis auf ihn. Mitten im Getümmel stand er da, reglos, ein Mann im Kosmonautenanzug. Das gläserne Helmvisier geöffnet, das Gesicht mir zugewandt, als habe er mit der ganzen Aufregung um ihn her nicht das Geringste zu tun. Der Blick seiner blassblauen Augen sagte einfach: Komm mit, für Männer wie uns gibt es Wichtigeres zu tun. Und das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Als ich mich das nächste Mal in meinen Chatroom einloggte, war eine Nachricht eingegangen von einer Betty Stardust an Major Tom, heute um 14.37 Uhr. Hey, super Episode, echt jetzt. Ich habe das gleich mit meiner Freundin geteilt und die ist jetzt auch ein totaler Fan. Wir fänden es übrigens wahnsinnig süß, wenn Commander Kolja und Lieutenant Pamela ein Paar werden. Lässt sich da was machen? Geht's noch? Dann abonniert doch gleich lieber die Super-Illu, wollte ich schon tippen. Aber wenn man gerade erst 12 regelmäßige Leser hat, muss man Kompromisse machen. Liebe Betty, vielen Dank für diese tolle Anregung. Ich würde das echt gerne so schreiben, aber leider wurde Lieutenant Pamela im Sternbild der Fische geboren. Und Commander Kolja ist ein Löwe, das absolute No-Go für jeden, der an die Kraft der Sterne glaubt. Und das tun wir doch, nicht wahr? Liebe Grüße auch an deine Freundin, dein Major Tom. Mit der Schule kam ich ganz gut klar. Naja, jedenfalls notenmäßig. Und meinen ersten Auftritt im Gymnasium fand ich eigentlich ziemlich cool. Da gab es den üblichen Feueralarm, kurz nach den Sommerferien. Die Sirenen heulten und unsere Lehrerin erklärte, dass wir Ruhe bewahren, uns in Reihe aufstellen und dann im Gänsemarsch zum Sammelplatz auf der Wiese folgen sollten. Und nein, die Schulranzen durften wir nicht mitnehmen. Auf dem Flur krochen schon Rauchschwaden über den Boden und es war leicht zu erkennen, wo die herkamen. Sollten die anderen doch ruhig abhauen. Dann musste ich die Schule halt auf eigene Faust retten. In einem unbeobachteten Moment drückte ich mich in eine Nische, lief zu der halboffenen Tür, aus der der Rauch quoll, stieg mit klopfendem Herzen eine Treppe hinunter und da war der Brandherd. Es war eigentlich gar kein richtiges Feuer. Stattdessen stand da eine Nebelmaschine und brummte vor sich hin, so ein Teil, wie sie manchmal bei Rockkonzerten benutzt werden. Ich bekam das Stromkabel zu fassen und hangelte mich blind an der Schnur entlang, Stufe um Stufe, bis ich gegen eine Wand stieß. Dann zog ich der Bestie mit einem entschlossenen Ruck den Stecker. Wie ein sterbender Drache spie die Maschine noch ein paar dünne Wolken, dann war es still. Yeah! Ich riss mich von dem Anblick los und rannte durch die verlassenen Gänge zum Sammelplatz, atemlos vor Stolz. Aber die Lehrer wollten meine Rettungstat irgendwie nicht verstehen. Statt Lob brachte mir das Ganze eine schriftliche Rüge ein. Und seitdem weiß ich, was ich von dieser Schule zu halten habe. Vor den Pausen graute mir regelmäßig. Da standen dann alle in Gruppen auf dem Schulhof und die Gruppen waren wie kleine Wagenburgen, lauter Rücken nach außen. Manchmal stapfte ich alleine hin und her, als ob ich gerade über etwas wahnsinnig Wichtiges nachdenken müsste. Manchmal drängelte ich mich auch unauffällig in eine solche Wagenburg hinein, am liebsten da, wo auch Pamela stand. Pamela war der Engel meiner Träume. Tag und Nacht sah ich sie vor mir, mit ihren langen schwarzen Haaren, ihren Grübchen beim Lachen und dieser abgefahrenen Tätowierung auf der Schulter. Es waren Schriftzeichen, chinesisch oder vielleicht auch japanisch. Und das damals, als noch kein Mensch tätowiert war, außer ein paar Pennern in der Trinkhalle. Ich habe versucht, mir die Zeichen zu merken und dann zu Hause nachgeschlagen, was sie bedeuten könnten. Das Ergebnis klang ungefähr wie Halbmond begießt den Flügelschlag. Pamela war als Lieutenant meine treue Begleiterin bei allen Weltraumabenteuern. Und dort draußen, in der Weite des Alls, spürte ich, was sie mir in Gegenwart der Angeber auf dem Schulhof nicht sagen konnte. Und alles war gut. Bis zu dem Tag, als ich unbedingt mit Anlauf und Kopfüber vom 10-Meter-Brett hechten musste. Also kein richtiges Sprungbrett, mehr so bildlich. Aber die Landung, die fühlte sich überhaupt nicht bildlich an. Ich hätte besser mal nachgeschaut, ob Wasser im Becken ist. Es war auf dem Schulhof, natürlich. Waldemar, der Provinzoligarch der Russenfraktion, Muskelshirt, gegelte Haare, hatte sich Pamela gegenüber aufgebaut, irgendetwas Russisches zu seinen Kumpels gesagt und die hatten gelacht und geklatscht. Lässig warf Waldemar seine halb gerauchte Zigarette auf den Boden, Rauchen auf dem Schulhof war natürlich verboten, griff grob nach Pamelas Oberarm und zog sie zu sich hin. Pamela kreischte und wehrte sich. Jedenfalls hielt ich Trottel das für Gegenwehr. Was würde Commander Kolja in dieser Situation tun? Ich fühlte einen warmen Kraftstrom durch meinen Körper gehen. Das war sie. Die Gelegenheit, auf die ich so lange gewartet hatte. Der Moment, wo ein Mann einfach weiß, was er zu tun hat. Langsam, beide Arme seitlich herabhängend wie zum Ziehen von Colts, bewegte ich mich frontal auf den geölten Gockel zu. Was wollte so ein Prolet aus Walachistan schon jemandem entgegensetzen, der sich mit Brutoklastenschwärmen herumgeschlagen und die Dragor-Invasion auf Copernicus III abgewehrt hatte? Ich baute mich also vor dem Angeber auf und funkelte ihn an. Lass sie sofort los. Stille. Man hätte einen Regenwurm aus dem Versuchsbeet des Biokurses hervorbrechen hören. Aber in diesem Moment traute sich keiner ans Licht. Dann wich die Schockstarre und alle Umstehenden brachen in schallendes Gelächter aus. Mein Gesicht brannte. Jetzt nur nicht unüberlegt handeln. Ich machte einen weiteren Schritt auf das Großmaul zu. Das war, heute weiß ich es, der Schritt zu viel. Dummerweise waren wir nicht auf Copernicus III, sondern auf dem Erdboden. Und Waldemar verbrachte den größten Teil seiner Freizeit im Boxverein. Und außerdem, sich mit einem einzelnen Russen anlegen zu wollen, ist ungefähr wie einen reifen Baum schütteln und hoffen, dass nur eine einzige Pflaume herunterfällt. Das Schlimmste war, dass sie mir meinen Kampf nicht gönnten. Sie lachten einfach nur und schubsten mich hin und her. Meine kläglichen Schläge wurden lässig pariert. Oh, Spastian, der hätte mich aber fast auf die Matte gelegt. Noch nicht mal ein ehrenvolles blaues Auge konnte ich mir abholen. Aber nein, das Schlimmste, das war der Anblick von Pamela, wie sie ihren Kopf an Waldemars Brust vergrub, die Schulter mit den Schriftzeichen bebend vor Lachen. Jetzt bist du dran.